Social Vita, hey, hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh, so schnell, Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das, oh, so schnell, Social Vita immer aktuell.
Herzlich willkommen bei Social Vita, der, die, das, Social Media Podcast. Ich bin Paulina, neben mir sitzt Pascal. Zusammen haben wir die Social Media Agentur Charles & Charlotte gegründet. Und heute sprechen wir im ersten Teil über London und über ein Werwolf-Turnier und haben einen kleinen Aufruf an euch. Und im zweiten Teil haben wir Katharina von Berlo bei uns, das legendäre Berliner Bier, und sprechen darüber, was für ein Impact Social bei denen im Marketing-Mix gespielt hat und wie sie diese ikonische Marke gebaut hat. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei.
Hallo Paulina.
Hallo Pascal. Ich möchte gerne heute einen Aufruf an unsere Podcast-Community stellen. Du weißt gar nicht, worum es geht, aber dein Bruder wohnt ja in London und er zieht in eine neue Wohnung. Und der ist ja Koch von Beruf, beziehungsweise ein sehr, sehr großer Influencer und macht auch Kochbücher. Und er ist wieder bald auf Reisen, um neue Rezepte zu entdecken, und zieht aber eben in diese neue Wohnung in London. Und die haben ja auch eine Katze. Also Stascha und Julius. Julius ist Pascals Bruder, Stascha ist seine Freundin. Und die brauchen jemanden, der auf diese Katze aufpasst, währenddessen sie weg sind. Und natürlich auch auf die neue Wohnung. Und dadurch, dass es eine neue Wohnung ist, wollen sie natürlich jetzt nicht irgendwie einfach jemanden Fremden da reinlassen oder die untervermieten. Und deswegen haben sie uns angeboten, beziehungsweise ich habe mich eingezeckt, dass wir auf diese Wohnung aufpassen für 2 Wochen in London. Und ich fände es total spannend, die geilsten und coolsten kreativen Köpfe und Agenturen und Studios und whatever it might be in London zu besuchen. Und da dachte ich, wenn ihr irgendjemand, also alle, an alle, die jetzt gerade zuhören, falls ihr irgendjemanden kennt, eine Agentur, eine Marke, auch Menschen, Artists, Videografen, whatever it might be, die in London und um London herum leben und ihr sagt, ey, Paulina Pascal, mit den Leuten müsst ihr sprechen, mit dem Mensch, den müsst ihr kennenlernen, der wird euch inspirieren, dann please send them, weil wir werden da sein und ich habe richtig Bock, geile Leute da kennenzulernen und mich ein bisschen inspirieren zu lassen.
Ja, das ist eine richtig geile Idee. Ja. Du hast mich gerade total angezündet. Hieß das nicht früher immer so, wenn in der Schule so Lehrer... so Lehrer und Lehrerinnen sich so weitergebildet haben, hieß das doch so Studienreise oder so, oder?
Weiß ich nicht. Ja, irgendwie ist das Lehrart so? Oder so,
ja.
Nicht?
Ja, keine Ahnung. Aber irgendwie hängt mir der Begriff Studienreise im Kopf. Ich finde es eine richtig geile Initiative. Wir wollten das ja auch schon mal für China machen oder Asien.
Für Asien,
hat mir auch mal den Gedanken.
Und Amerika.
Und Amerika auch. Und ich finde, also ich lehne mich erstmal weit aus dem Fenster. Ich finde, wir sollten das einmal im Jahr machen. Es ist schwer rauszukommen, aber diese Inspiration zu checken, was abgeht, zick. Let's go.
Ja, und ich hatte auch mal die Idee, das ist jetzt nur eine Sidequest, das machen wir nicht mehr, aber ich würde es auch immer noch ins Leben rufen, wenn sich da jemand anbietet, ob man nicht ein Austauschsemester anmietet mit anderen Independent-Agenturen.
Ja.
Ich will jetzt nicht die Idee spoilern, weil ich ein bisschen Angst habe, dass so irgendeine andere große Independent-Agentur in Deutschland das dann klaut.
Gehen eh alle gerade unter, kein Problem.
Na, aber wenn man sich ein anderes richtig cooles Independent Creative Studio raussucht in London, in, keine Ahnung, in Tokio, whatever, und sagt, ey, wenn du bei uns anfängst als Junior, dann hast du den gleichen Benefit, wie wenn du bei, keine Ahnung, Omnicom oder WPP arbeitest, keine Ahnung, und kannst halt ein Austauschjahr machen.
Naja, Moment mal, bei denen, also bei Netzwerken ist das ja überhaupt gar nicht gern gesehen, ist
ja
ultra schwer.
Okay.
Also es ist eine Theorie.
Ja, bei uns wäre es dann aber gern gesehen.
Das ist cool. Okay, auch spannend. Aber dann lasst den Aufruf doch erweitern, wenn ihr da Agenturen kennt, oder? Der Bock haben. Ja, weil ist ja voll geil. Also für Berlin ist
egal wo. Barcelona, New York, Stockholm.
Ja, oder angelehnt an die Podcast-Folge gleich, was ist mit Mappen?
Mappen, genau. und dann habe ich noch ein zweites Thema.
Ja.
Und zwar möchte ich anteasern oder erzählen, dass wir heute was richtig Cooles im Büro machen.
Okay.
Und zwar ist es Freitagabend und wir machen heute ein Werwolf-Turnier mit Friends and Family. Und das finde ich so geil. Also es kommt original ein Charlie, also eine oder zwei Personen, die bei Charles & Charlotte arbeiten, auf die ich mich natürlich auch unglaublich freue. Aber wir haben einfach Freunde eingeladen, auch voll viele Leute aus der Branche kommen. Und wir machen hier ein Werwolf-Turnier. Und ich hoffe, ihr kennt alle das Spiel Werwolf. Das ist das, wo man einschläft und dann erwachen die Werwölfe, töten die Dorfbewohner und dann muss man raten, wer der Werwolf ist.
Ja, ja.
Ein Rollenspiel, ja.
Ja.
Das hört sich irgendwie kinky an. Aber ja, ist es, ne?
Ja. Ja, so du kinky hast du gesagt. Ja,
es hört sich irgendwie kinky an zu sagen, es ist ein Rollenspiel.
Ja, okay, ich glaube, der offizielle Begriff, ja? Nee, okay.
Naja, also es ist auf jeden Fall ein richtig geiles Spiel und wir haben das irgendwie jetzt zur neuen Tradition bei Charles & Charlotte gemacht, dass immer, wenn neue Leute anfangen, bestellen wir Pizza und sitzen hier und spielen Werwolf.
Also ich finde das ja richtig geil, wenn es so eine Obsession wird bei uns. Also, wenn
also bei
so
mir ist es eine Obsession.
Ja, aber wir sind auch, weil wir ja auch, also wir beide sind ja auch.
Moment, bei Pascal ist es eine Obsession. Weil Pascal wacht jede Nacht auf als Dorfbewohner und bezichtet mich als Werwolf. Egal, ob ich überhaupt was gesagt habe oder nicht. Jedes Mal sagst du, ich bin Werwolf.
Ja, das ist richtig, weil ich gerne stachel und ich bin auch krass heiß auf dieses Spiel und ich fand, wir hatten doch Christmas Getaway Ende letzten Jahres und da haben wir das ja so heftig gezockt. Wir waren in Polen in so einem Hideout, kann man das sagen, in so einem kleinen Bauernhof. Und das war so ein geiler Vibe, weil es war dunkel, es war kalt, es gab einen Kamin, wir saßen alle
im Kreis,
genau, also 20, 25 Leute saßen im Kreis um den Kamin,
das war so geil.
Diese schwere Steine und dann haben wir auch noch auf Spotify eine Werwolf-Playlist angemacht, dann Helena, einfach, also wirklich Award für die beste Werwolf-Moderation in Mitte- und Westeuropa.
Können wir ihr das nicht noch als Titel geben? Werwolf-Moderatorin.
Ich finde das ultra geil. Das ist jetzt die Idee. Wir fragen sie
gleich. Von mir hat sie hier offiziell die Freigabe, das bei LinkedIn als Titel dazu zu packen.
Das wäre so witzig.
Ja, ich würde ihr sogar noch einen neuen Arbeitsvertrag dafür geben.
Ich fände es recht geil. Lass es
Ich mache jetzt einen neuen Arbeitsvertrag. Ja, wenn sie heute Abend kommt, dann kriegt sie den. 5 Euro Gehaltserhöhung im Monat dafür auch.
Oh, geil. Aber ich finde also find das geil, dass wir da so hungrig drauf sind.
Ja.
Diese Kompetenz.
Klar, wenn ich Helena 5 Euro Gehaltserhöhung gebe im Jahr.
Ich hab das Gefühl, dass wir das nochmal durchdenken sollten.
Okay.
Aber ich
finde es witzig.
Also ich finde den Titel.
Helena, siehst du, ich bin Vollteam, ich bin dein Team, ne? Pascal?
Nein, warte, let's go. Ich kann auf jeden Fall Titel dazu knallen. Ultra geil, wichtig. Aber ja, kurz einmal einchecken.
Ja. Okay.
Schön, ich freue mich.
Genau, und deswegen, ich wollte es announcen, weil Leute, wenn ihr mal Bock habt, vorbeizukommen, ich glaube, wir machen das jetzt öfters, wenn das geil wird heute Abend, dann seid ihr alle herzlich eingeladen, mit uns Werwolf zu spielen.
Aber genau, wer verliert, muss gehen.
Das stimmt nicht. Okay, so jetzt wird's zu abgespaced. Viel Spaß im zweiten Teil.
Viel Spaß. Katharina Kurz ist Mitgründerin und Geschäftsführerin von Berlo, Berlins bekanntester Craftbeer-Marke. Die Idee entstand 2014 auf einer Reise durch Australien. Zurück in Deutschland baute sie mit ihrem Team eine Marke auf, die heute ein eigenes Brauhaus im Gleisdreieckpark betreibt und über die Grenzen Berlins hinaus gelistet ist. Heute ist sie hier, um darüber zu sprechen, wie man eine Marke in einem der konservativsten Kategorien der FMCG-Welt von Social aus herausführt. Herzlich willkommen, Katharina.
Hi, Pascal, freue mich.
Hallo.
Schön, dass du da bist. War das alles richtig?
Das war ein guter Anfang. Wir haben nicht nur ein Brauhaus, wir haben mittlerweile sogar 4 Gastronomien.
Alle 4 in Berlin?
In Berlin, alle 4.
Alle in Berlin?
Genau, ja.
Okay, wo kurz? Ich kenne also das Gleisdreieck.
Gleisdreieck im KDW in der 6. Etage.
Oh, geil.
Dann haben wir in Charlottenburg, das Berlo Charlottenburg in der Giesebrechtstraße. Und wir haben noch eine Kneipe in Mitte, das Kaschk. Das ist der einzige Laden, der nicht unsere Brand im Namen
trägt. Ich wusste nicht, dass es zu euch gehört.
Das
ist ja krass. Ich habe 2014 nämlich da gewohnt, an der Torstraße, genau. Zehnigerstraße.
Ja.
Ihr seid in diesem Betonkomplex gegenüber vom Remi. Jetzt wird ein Schuh draus. Guck mal, Remi hat was gelernt. Herrlich. Okay, cool. Ich freue mich riesig, mit dir heute zu sprechen. Und als Thema, ihr seid ja eine relativ junge Marke und die große Frage, die wir uns gestellt haben in der Vorbereitung ist, wie baut man heute eine Biermarke auf? Innerhalb von dieser kurzen Zeit und welche Rolle spielt Social? Und da würden wir mit dir gerne ein bisschen drüber sprechen. Deswegen, allererste Frage, wir gehen direkt rein. Du hast Berlo in einem Markt gegründet, der seit Ewigkeiten von den gleichen großen Bierbrauereien dominiert wird. Wie viel von eurem Wachstum kommt von Social und wie habt ihr überhaupt diese Marke aufgebaut?
Ja, das stimmt. Also es gibt wahnsinnig viele große Player, die den Markt dominieren und gleichzeitig hast du aber auch wahnsinnig viel Regionalität, so ganz viele alteingesessene regionale Brauereien, die dann auch viel Anhängerschaft haben. Und insgesamt, ich mache nur mal so das Bild auf, ja, der Biermarkt, also der Pro-Kopf-Umsatz von Bier oder Konsum geht seit fast 30 Jahren runter. Ja? Also nach der Wende gab es mal kurz so einen Jump nach oben und dann jedes Jahr geht das runter. Also es gibt immer einmal im Jahr irgendwie so die neuen Alarmzahlen aus dem Biermarkt. Und ich glaube, was uns damals geholfen hat, ist, dass wir keine Ahnung von diesem Markt hatten, weil sonst hätten wir wahrscheinlich gesagt, oh Gott, da gehen wir nicht rein.
Ich hätte jetzt gefragt, wieso geht man dann in den Markt?
Genau, und dazu kommt noch, dass in Deutschland Bier wahnsinnig günstig ist. Das ist ja so, in Bayern sagt man immer als Grundnahrungsmittel, ne? So 9,99 für einen Kasten. Und das ist tatsächlich auch schwierig, wenn du so als junge Biermarke, die noch nicht so skaliert ist, nicht so viel Volumen hat, da reingeht. Und um jetzt auf die Frage zurückzukommen, da hat uns Social natürlich wahnsinnig viel geholfen. Immer noch, aber gerade auch am Anfang, weil der deutsche Biermarkt in Deutschland einfach immer noch auch von den vom Image her und von dem, was die Marken so porträtieren, wahnsinnig traditionell ist. Ne? Das ist so ein bisschen Hopfen und Malz und Tradition und Reinheitsgebot. Und da sind wir mit Berlo einfach sehr anders rangegangen, glaube ich. Ne? Sowohl vom Look and Feel der Marke, wie die Flaschen aussahen, dann wie unsere Gastronomie, unser Gebäude am Gleisdreieck, der Biergarten aussah. Und am Anfang hatten wir auch keine, also haben wir immer noch nicht jetzt großen Marketingbudgets, mit denen wir umgehen können. Ja, keine, das Fernsehbier sind wir nicht. Ne? Und deswegen war ganz klar Social, damals noch Facebook tatsächlich vor allem, die Kanäle für uns.
Ich, aus Neugier, ich will natürlich gleich ganz viel über Social reden, aber wie bist du auf die Idee gekommen? Also was war, also vielleicht nochmal mehr zur Marke an sich. Du hast gerade gesagt, okay, super viel traditionelle Brands im Biermarkt, auch wahrscheinlich irgendwie schon sehr gesättigt. Also auch, ich weiß nicht, wie viel Innovation es jetzt in dem Markt gibt. Wie bist du auf die Idee gekommen? Also was hat dir gefehlt? Warum warst du so, okay, das brauchst du jetzt?
Also ich habe schon immer sehr gerne Bier getrunken und ich finde ja, das ist ja auch so ein Lieblingsthema von mir, dass viele Frauen vor allem immer sagen, sie mögen kein Bier. Und ich glaube, das ist oft eher so kulturell gelernt.
So ein bisschen wie, ich kann kein Mathe, ne?
Genau, richtig. Ja. Ne, dass du eher sagst, na, das ist doch irgendwie ein bisschen proletenhaft und ich bestelle lieber einen Wein. So, und das fand ich schon immer doof. Und ich wollte was selbst gründen, hatte gerade so eine kleine Auszeit nach einem Corporate-Job gehabt, wollte gerne nach Berlin, habe nach einer Idee gesucht, dachte, das muss ja irgendwas Digitales sein und war dann, wie gesagt, auf Reisen in Australien und habe da so diese Craft-Beer-Szene entdeckt. Ja, und habe gedacht, boah, wie cool ist das denn? Du gehst da in eine Bar rein oder in Bottleshop und kannst dich fast gar nicht entscheiden und also verbringst wirklich so 5 Minuten damit, die Bierboards zu studieren und alles ist super kreativ und coole Namen und Biersorten, von denen du noch nie gehört hast. Und das war so ein Moment, wo ich mir dachte, sehr komisch. Also und zu dem Zeitpunkt war zum Beispiel auch, ne, Fritz Cola, dann ganz viele Wodka- und Gin-Brands, die irgendwie cool, jung waren, die irgendwie also ein bisschen gegen das Establishment gegangen sind. Und das war so ein Moment, wo ich mir dachte, warum macht denn das keiner mit Bier in Deutschland? Obwohl wir ja so stolz sind auf unsere Biertradition, warum macht denn keiner eine coole Biermarke? So, und das war so ein Moment, wo ich dachte, also ich dachte noch nicht, das wird mein Hauptjob, sondern ich dachte, das mache ich irgendwann mal so als Nebenprojekt. Und dann eben einen Freund aus Studienzeiten wieder getroffen, der fand das Thema Bier auch cool, wollte sich eigentlich mit seinem Vater so ein Vater-Sohn-Hobby suchen. Die wollten sich das Brauen selbst beibringen. Ja? Also der kam aus einer ganz anderen Warte. Und dann haben wir uns wirklich hingesetzt, haben mal angefangen, hey, was sind denn eigentlich die Bierorte hier in Berlin? Und haben wirklich, also wir sind beide BWLer, ja, und haben auch mal so ganz klassisch so ein bisschen Bullshit-Bingo angefangen. So, okay, ein bisschen, ne, zeitgenössisch, eine Hipster-Marke, die muss nachhaltig sein. Ne? Haben einfach mal so angefangen, wie muss so eine Marke aussehen? Haben uns dann einen jungen Braumeister gesucht. Und dann haben wir nach und nach, es waren immer so unsere 2 Arbeitsstränge, Rezepte haben wir gebaut, ne, und haben gesagt, hey, wir wollen diesen Craft-Beer-Trend irgendwie aufnehmen. Das darf aber nicht zu krass sein für den deutschen Biertrinker, den musst du erstmal abholen. Und dann haben wir eben so die Markenentwicklung gestartet. Ja.
Boah, geil. Boah, ich liebe das. Ich finde das immer so bemerkenswert, wenn man da nichts hat und dann eine Idee und die in die Umsetzung bringt. Was ich ganz spannend fand, also du hast ja gerade so ein bisschen erzählt, wie ihr diese Marke definiert hat, Thema Nachhaltigkeit, Craft Beer natürlich, Hipster hast du gesagt. Der Markt ist so gesättigt, du hast gesagt, der schrumpft. Also wie habt ihr es geschafft, dass ihr da Erfolg gelandet habt? Was ist das Geheimrezept?
Also ich glaube, es ist eine Mischung. Erstmal, wir haben ja diesen, das hört man jetzt im Audio nicht, aber wir haben ja diese strange Schreibweise von Berlo. Ne? Es wird ja BRLO geschrieben. Das ist der altslawische Ursprung des Namens Berlin und auch heute noch.
Das wusste ich gar nicht.
Ja, genau.
Also Berlin hieß früher Berlo, BRLO.
Also es war der Wortstamm quasi. Ja? Also es heißt so viel wie Sumpfgebiet und aus diesem altslawischen Wortstamm hat sich dann, also haben wir auf Wikipedia gefunden, haben das dann noch in 2, 3 Geschichtsbüchern über Berlin.
Wirklich?
Ja, wirklich. Haben wir das dann noch verifiziert. Ging da so einem Linguistikprofessor geschrieben, sag mal, bevor wir uns hier entscheiden und das allen erzählen, stimmt das? Und er so, ja, stimmt. Und wir fanden das irgendwie cool und dann haben wir mit ganz vielen Leuten drüber gesprochen und also und es war so total 50-50, also ganz viele Leute haben uns abgeraten, so von unserem Freunden-Netzwerk, ne? Die meinen, nee, das kann der doch nicht machen, kann der, versteht der Brillo, also kann der niemand, ne? Findet euch niemand auf Google, kann niemand schreiben. Und die andere Hälfte, das waren eher so die kreativen Leute, haben gesagt, nee, das ist cool, schaut cool aus, könnt ihr irgendwie, könnt ihr mitspielen. Und das ist für mich wirklich eine der hauptrichtigen Entscheidungen, die wir gemacht haben, weil du allein und eins der ersten Social-Videos, die wir gemacht haben, war, dass wir Leute einfach auf der Straße interviewt haben, wie würdest du das aussprechen? Und wir haben es am Ende nie aufgelöst. Ja? Weil wir immer gesagt
haben,
verändert sich mit der Länge des Abends eine Anzahl der Biere. Und du hast, und du hast halt so einen totalen Conversation-Starter, ja? womit du in Kontakt kommst, ein paar Witze irgendwie machst und dann vergessen es die Leute nicht mehr. Ja? Und das war für mich wirklich ein Riesenaspekt. Dann ging es weiter zum wirklich Design. Ja? Und da haben wir von Anfang an gesagt, wir wollen einfach ein Design haben, das total raussticht. Gerade wenn du vom Bierregal stehst, also oft oder insgesamt Getränkeregal, ne? Oft so 80-90% der ersten Entscheidung ist, wie gefällt mir das Packaging? Und das fand ich ja immer so wahnsinnig unkreativ, was die großen Brauereien gemacht haben. Das sah alles gleich aus, ne? Und wenn die dann irgendwie einen großen Marken-Relaunch announced haben, dann so ein bisschen der Font und irgendwie die Hopfendolde so ein bisschen verjüngt. Und da sind wir, glaube ich, auch ganz, ganz anders rangegangen. Und dann sind wir vor allem mit sehr viel Witz und wie sagt man, auch über sich selbst lachen können, sind wir, glaube ich, da einfach so total hemdsärmelig dann ins Marketing und vor allem Social eben gestartet. Ne? Und ein Riesenaspekt war auch Sponsoring. Also wir haben einfach sehr früh angefangen, wir sagen immer Liquid to the Lips, die Biere in die richtigen Hände zu geben auf irgendwelchen Kunstausstellungen, Musiksachen, was weiß ich. Ne? Das war natürlich ganz gut. Und wir haben uns am Anfang auch wirklich den Kofferraum vollgeladen mit Bier und haben uns eine Liste an Bars, Restaurants, Hotels gemacht und sind die einfach abgefahren. Und das Komische war, also die waren alle total offen, weil sie irgendwie von den großen Bierkonzernen, weißt, da kam halt irgendwie so ein geleckter Vertrieb.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Genau, und dann ging es immer nur drum, wer zahlt die meiste Kohle. Und das hat dann schon funktioniert. Dieses, ach cool, ist mal jemand von hier, kenne ich ein Gesicht dahinter, probiere ich mal aus. Also so haben uns viele einfach auch eine Chance gegeben. Jetzt habe ich sehr lange geantwortet.
Das war eine fantastische Antwort, ja.
Genau, das wollte ich wissen. Genau, ja, weil das ist ja immer so spannend, irgendwie zu wissen, was ist die Geschichte dahinter. Und wie habt ihr dann, also war das eine bewusste Entscheidung zu sagen, okay, und jetzt fangen wir an mit Social und wir haben hier eine Strategie und du hast jetzt gerade schon irgendwie Selbstironie angesprochen. Habt ihr euch da vorher Gedanken gemacht oder kam das alles eher irgendwie aus dem Bauchgefühl heraus und es war so, ah ja, ich habe ein Facebook-Profil, jetzt braucht die Marke ja irgendwie auch eins und let's go.
Das kam total aus dem Bauch heraus. Also klar haben wir uns ein bisschen über die Marke Gedanken gemacht und haben es dann wirklich einfach ausprobiert und einfach mal verschiedene, ne? Am Anfang war ja viel über Fotos noch und einfach Text und Posts dahinter. Und wir hatten lustigerweise, also den muss ich noch erwähnen, weil der, glaube ich, wirklich unsere Social-Strategie sehr, sehr geprägt hat. Damals ein Freund von mir, der so ein totaler Globetrotter war und eigentlich immer so in der ganzen Welt unterwegs, wahnsinnig witzig geschrieben hat. Und der suchte irgendwie, meinte, hey, ich komme nach Deutschland, hat irgendjemand einen Job für mich? Und ich so, komm doch mal, willst du nicht Social Media für uns machen, Eric? Und er hat damals so unsere Tone of Voice für Berlo wahnsinnig geprägt, so nach dem ersten so ein bisschen hemdsärmeligen, wie wir das gemacht haben, ne? Und er hat dann wahnsinnigen Witz auch irgendwie reingebracht. Damals haben wir angefangen, fast nur auf Englisch zu kommunizieren. Mhm. Das war so ein bisschen, weil er halt Amerikaner war, ja. Also das heißt, das ist immer noch tatsächlich eine, wird mich eure Meinung später auch mal interessieren. Und wir haben jetzt auch wieder einen tollen Social Media Manager, Will, der auch Brite ist. Das heißt, wir kommunizieren gerade weiter auf Englisch und haben eben auch wahnsinnig viel Audience, gerade die in unsere Gastronomien kommen, ne? Viele Internationals. Das heißt, gerade fühlt sich das irgendwie richtig an, aber es ist natürlich auch so die Frage, oh, als deutsche Brand müsstest du nicht mehr auf Deutsch kommunizieren. Aber so kam das, dass wir dann so ein bisschen auch mehr angefangen haben, so den Berliner Lifestyle da, diese Berlin, wir sagen ja immer German Beer, Berlin Attitude, dann auch mit in unsere Socials zu bringen.
Okay, und diese Berlin-Attitude ist dieses witzige, humorvolle, was du meintest.
Ja, und auch, wir spielen natürlich auch so ein bisschen mit den Berliner Klischees. Also unser Pils heißt Happy Pils.
Okay,
ein paar Jokes aus dem Nightlife gibt es bei uns auch immer. Ne? Unser erfolgreichstes Bier tatsächlich ist das Naked, unser alkoholfreies Bier, was sich mittlerweile wirklich zu so einer eigenen Subbrand entwickelt hat. Und da spielen wir auch wahnsinnig damit. Ne? Also mit dem Thema Naked. Wir sponsern die Naked Tea Parties und das bietet sich eben total an. Also ich glaube, wir gehen einfach weiter, als das andere Brands gehen würden. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wir hatten auch diesen viralen Spot, wo wir so einen Calvin Klein Spot imitiert hatten. Das war auch um unser Naked Beer herum.
Ja, stimmt, sehr cool. Ich finde es total spannend, wie viel bei euch dann auch übers Naming funktioniert und wie holistisch das alles ineinander greift, weil ich finde, also ganz oft, wenn man...
Und ohne Planung.
Ja, weil ich glaube,
sind ja die geilsten Geschichten, ne? Also es hört sich ja gerade an wie ein Marketing-Playbook, ne? Also es hätte sich jemand hingesetzt und den Namen und die Tonalität und das Brauhaus und ne, das hätte man alles so irgendwie so vorher einmal schön runtergeschrieben, aber so war es ja gar nicht. Es ist ja irgendwie eher so eins nach dem anderen.
Total. Also wir hatten das hat sich so entwickelt. Sehr, wie gesagt, aus dem Bauch heraus, und wir haben es dann eigentlich erst so nach und nach wirklich niedergeschrieben. Ne? Zum Beispiel werdet ihr auch kennen, so Purpose, Vision, Mission Arbeit. Ne? Und unser Purpose, der sich so rauskristallisiert hat und wo ich auch dachte, ja genau, na klar, das machen wir von Anfang an, war Challenging Stereotypes. Ja, weil wir gesagt haben, hey, wir wollen zeigen, wie anders auch deutsches Bier sein kann. Wir wollen wirklich die Wahrnehmung ändern. Ja? Thema Frauen trinken genauso gerne Bier. Das muss nicht light sein, das muss nicht pink sein, sondern nimm einfach Frauen genauso ernst beim Bier trinken, ja? Oder wie ist unsere Company aufgebaut? Wie kommunizieren wir nach außen? Wir sind ja auch mit Berlo Sponsoren vom FC Viktoria, eine Berliner Frauenmannschaft. Ne? Also haben wir auch immer gesagt, wir machen Bier und Fußball, aber konzentrieren uns halt auf Frauenfußball. Also versuchen bei allem so ein bisschen was anderes reinzubekommen. Und wenn ich das mit anderen Biermarken so aus dieser Craft-Bier-Welle von damals vergleiche, die alle irgendwie so ein bisschen ein Playbook gemacht haben und die am Ende aber gar nicht so viel zu erzählen hatten um die Brand herum. Und unser Thema war fast, dass wir zu viel zu erzählen hatten, ja, weil wir dann auch noch die Locations haben und dann müssen wir auch noch, okay, das neue Menü announcen und dann müssen wir Leute da reinbringen und wir hatten nie das Thema, dass wir zu wenig zu erzählen haben. Es ist eher, wie kanalisieren wir das jetzt nochmal richtig?
Ja, und wie habt ihr es kanalisiert? Also vor allem auf Social? Weil ich merke auch, ich finde also ganz, ganz toll von dem, was du erzählst. Ich merke richtig im Gespräch, wie so die Identität von dieser Marke klar wird. Und ich merke auch, dass da Ecken und Kanten sind. Ich finde das ganz, ganz gut, weil da sprudeln die Ideen. Und ganz oft, wenn wir mit Marken arbeiten und man sieht so eine Strategie und es macht nichts mit einem, weil es so the nice guy ist und alles ist safe und alles ist, wir wollen sympathisch sein. Ja, wer will denn nicht sympathisch sein? Das ist ja keine Marke.
Ja, genau. Und wir wollen deine Oma erreichen, aber auch dich erreichen. Ja. Ne, so, es ist für alle was.
Und bei euch, du hast schon so viele Anknüpfungspunkte erzählt, wo ich mich auch jetzt frage, okay, wow, wie kriegt ihr das, wie kommuniziert ihr das dann nach draußen?
Ja. Also ich glaube nicht, dass wir es perfekt machen, aber wir versuchen uns natürlich immer mehr zu verbessern. Also wir haben zum Beispiel dieses Thema, dann schreit der Biergarten, bitte kommuniziert noch, wir brauchen hier gerade mehr Gäste oder wir haben das und das Event. Und das war dann irgendwann zu viel auf dem Hauptaccount. Das heißt, da haben wir jetzt mal angefangen, wirklich für die einzelnen Locations noch Accounts aufzubauen, wo wir dann ab und zu natürlich so Cross-Promotions machen, aber dass wir schon sehr drauf gucken, diesen Hauptbrand-Account, dass der so das Berloverse, wie wir da sagen, das Universum von Berlo so widerspiegelt, die Brand-Identity, ja, aber jetzt auch die Leute nicht nervt und nicht überfrachtet. Das haben wir versucht und insgesamt hat sich natürlich der Content auch wahnsinnig verändert. Ne? Am Anfang der Social Media Manager, von dem ich am Anfang erzählt hatte, ne, da ging es noch darum, wie schaut der Grid aus und der muss besonders schön sein. Und ne, Bierporn hieß das auch immer so in der Craft Beer Welt, ne? Irgendwie ein wahnsinnig schön eingeschenktes Bier und dann so, und das zieht ja, das wisst ihr, am besten zieht er überhaupt nicht mehr. Das heißt, gerade sind wir auch sehr viel mehr in Richtung ein bisschen auch witzigeren Content, fast so ein bisschen Comedy, sehr viel mit unserem Team auch spielen. Also weil das haben wir einfach auch gemerkt, dass wir tolle Charaktere anziehen, die bei uns einfach arbeiten, die Lust haben, mit diesem Thema Bier und Genuss auch umzugehen. Die wir halt mehr in Szene setzen und die auch da total Lust drauf haben. Also das macht eigentlich richtig Spaß, dass wir einfach so the people behind Burlow da auch mehr nutzen und in Szene setzen.
Okay, cool. Menschenfokus verstehe ich. Dass das Profil an sich nicht mehr die Relevanz hat, die es vorher hat, ist auch ultra richtig. Ich habe letztens noch gehört, dass Adam Mosseri gesagt hat, dass 2% der Menschen nur noch auf Markenprofilen abhängen auf Social. Das heißt, der ganze Content und die ganzen Touchpoints finden in den Reels-Tabs statt und nicht mehr, weil man jemandem folgt, sondern weil der Content Graph einem etwas ausspielt, was er interessiert. Das heißt, diese Logik zu haben, was interessiert die Leute denn, wie komme ich da rein, ist gut. Wie habt ihr das, wie habt ihr das strukturiert? Habt ihr jetzt People als einen so einen Content-Pillar, dass ihr die Leute zeigt, die bei euch arbeiten, und habt ihr noch 2, 3 andere, oder also so ein bisschen zu verstehen, wie ihr Content denkt auf Social?
Ja, also genau, das Thema People und Produkt, also oder People und Produkt ist auf jeden Fall ein zweiter Pillar. Und das Schöne ist ja, dass wir diese physischen Locations haben. Ne? Mhm. Wir haben zum einen die Brauerei, was irgendwie ganz viele Leute auch fasziniert, und die Kessel, und es zischt und dampft und Flaschen werden abgefüllt. Ja? Und es sind irgendwie lustige Brauer, die rumlaufen und ihr Produkt lieben. Wir haben eine Azubine. Ich hätte gerade gerne gegendert, aber momentan haben wir keine Brauerin mehr. Wir hatten immer eine. Dann das Gleiche in unseren Gastros. Ne? Also wir haben ja wahnsinnig viele verschiedene Profile von der Küchencrew bis hin zum Barpersonal und sowas. Ne? Das sind einfach super viele Charaktere und sehr viele Dinge, die einfach passieren. Das heißt, wir nutzen einfach viel zu erzählen, was um uns herum passiert. Okay. Und probieren dann natürlich viel aus. Ne? Wollen natürlich auch schauen, also wir sind zum Beispiel kein klassisches D2C-Produkt. Ja? Also wir haben immer versucht, funktioniert Berlo viel im direkten E-Commerce, und Bier ist super kleinmargig, schwer, ne? Flaschenhohe Bruchquote, und es hat nie funktioniert. Das heißt, für uns ist wirklich das Thema, wie treibe ich Brand Awareness, dass jemand in einer Bar steht und sieht, ah, da ist Berlo auf dem Menü oder im Rewe, und sich ein Vorpack mitnimmt. Ne? Und das ist natürlich auch so ein Thema, wie setzen wir auch Kundinnen, ne, von Bars, Restaurants mehr in Szene, und das ist aber auch immer eine Entscheidung, ne? Was willst du featuren, was nicht? Willst du jetzt das neue Supermarktregal zeigen? Passt das eigentlich gerade zu Brand Awareness? Also da sind wir ehrlich gesagt auch viel am Ausprobieren und gucken und adaptieren.
Also, habt ihr Probleme beim Advertising auf Meta und TikTok, weil ihr eine Alkoholbrand seid?
Ja, also ich spreche jetzt über Meta, kommen wir meistens ganz gut durch. Wie gesagt, dadurch, dass wir eben kein klassisches D2C-Produkt sind, machen wir eher so punktuell gezielt mal Advertisings, versuchen da zum Beispiel auch Leute in unsere Locations reinzuziehen. Das ist dann teilweise auch hyperlokal. Damit in der Regel wenig Probleme. Ab und zu kriegen wir dann mal wegen irgendwelche, so diese Naked-Kampagne, wo ein spärlich begleiteter Dude dann eben in diesem Video war. Das war aber tatsächlich wegen Nacktheit dann und nicht wegen
Alkohol. Ja,
echt? Ja. Oh Mann.
TikTok ist schwieriger. Da werden jetzt, glaube ich, aber die Regeln auch gelockert, weil da ja eigentlich komplett Alkohol-Advertising verboten ist. Ne? Also das heißt, TikTok ist für uns auch noch ein super kleiner Kanal, wo wir uns gerade erst so ein bisschen ausprobieren und nach und nach da weiter reingehen. Und genau, da müssen wir jetzt mal gucken, wie das mit den neuen Regeln dann funktioniert. Da sind wir jetzt zu so einem Accelerator-Programm irgendwie mal eingeladen worden. Und was aber tatsächlich jetzt auch ansteht, und da bin ich nochmal gespannt, das müssen wir aber noch angehen. Wir fahren in 2 unserer 4 Gastronomien das Konzept Chicken und Beer. Ja, also das heißt, ganz tolles so Rotisserie, Maishähnchen, gepaart mit gutem Fried Chicken. Ne? Und das ist eigentlich eine total eingängige Kombo. Und das wollen wir eigentlich jetzt nochmal so als separate Gastro-Brand wirklich aufbauen. Und da brauchen wir nochmal eine komplett andere Social-Strategie.
Also quasi getrennt von der Biermarke nochmal, ja, als komplett eigenständige Brand.
Ja. Da wird natürlich, da wird auch nochmal anders heißen, da wird natürlich Berlo eine Rolle spielen, ne? Weil Berlo ist der Bierpartner, aber das ist gerade der Plan, daran arbeiten wir gerade und da brauchen wir nochmal eine komplett andere Social-Strategie. Müssen wir reden.
Ich finde das total interessant, weil es gibt ja so, also wenn du über Wachstum nachdenkst, Unternehmenswachstum, du kannst ja so vertikal integrieren, ist ja das was, ne? Ich glaube, ihr habt ein Bier, auf einmal geht ihr auch noch in die Gastro, in, ne? Das ist Vertikalintegration und jetzt geht ihr ins Horizontale, ihr entwickelt andere Gastro-Konzepte. Finde ich aus unternehmerischer Perspektive sehr spannend, was ihr da macht.
Sehr komplex.
Ja, ultra komplex. Ja, ja. Ne? Ja, aber interessant.
Ja, also wir hatten ja tatsächlich ganz viele Diskussionen auch so, sind wir jetzt eigentlich eine Brauerei oder sind wir ein Gastronomieunternehmen?
Ganz kurz unterbrechen. Wie kam es zu diesen Locations? Weil darüber haben wir noch gar nicht geredet. Wir reden die ganze Zeit über diese Locations. Kannst du das nochmal ganz kurz, weil es ist super spannend, gerne weiterreden, aber einmal, wie kam das? War das geplant? Oder, ne, weil du hast auch gesagt, eine heißt gar nicht so. Ihr habt jetzt irgendwie schon 4 Stück.
Ja.
Erzähl mal.
Also die erste war das Gleisdreieck, ne? Das sogenannte Berlo Brewhouse nennen wir es ja immer, ne? Mit Restaurant, Innen- und Biergarten. Und wir haben so das erste Jahr, hatten wir keine eigene Location, da hatten wir einfach so ein Shared Office Space in Mitte und haben dann unsere Biere woanders produziert und sind von da aus losgelaufen. Und wir haben schon gemerkt, also gerade beim Thema Bier, das ist so emotional. Man sagt immer, Bier braucht Heimat. Eine Limo-Marke, es interessiert niemanden, wo die abgefüllt wird. Das ist wirklich völlig egal. Beim Bier brauchst du so einen physischen Ort, den du irgendwie auch zeigen kannst. Also das wollen Menschen irgendwie auch sehen. Und deswegen war für uns schon relativ schnell klar, wir wollen eine eigene Brauerei. Thema Gastro war gar nicht so auf dem Programm, aber als uns wir dann ins Gespräch kamen um dieses Gleisdreieck und wo es auch darum ging, das wäre nur eine temporäre Nutzung übrigens. Na, wir haben ja so ein großes Containergebäude aus 38 Schiffscontainern, was wir irgendwann mal wieder umziehen müssen. Da war uns dann klar, okay, wenn wir das machen, dann brauchen wir auch eine Gastro. Und dann kam mein jetziger auch Co-Geschäftsführer Ben, kam ein bisschen später an Bord. Und dann haben wir das so zusammen entwickelt. Und wir haben dann so gemerkt, dass das halt ein totaler Gamechanger für uns war in Sachen Markenwahrnehmung. Also du hast erstens
einen Ort,
wo du Leute reinziehen kannst, wo sie die Marke erleben können. Dann haben wir noch ein gleichwertiges Produkt neben das Bier gesetzt, nämlich das Essen. Also wir haben nicht so klassisch einfach einen Burger und einen Schnitzel irgendwie in der Brauhausküche gemacht, sondern wir haben so kreative Gemüseküche gemacht mit Fleisch als Beilage. Ja, und gleichzeitig war dieses Thema handwerkliches Bier, Biervielfalt noch so erklärungsbedürftig, ne? Weil ich meine, kommen ja immer noch Leute mit, was ist ein Pale Ale? Und das heißt, diese Location war für uns eigentlich der perfekte Ort, das richtig zu erklären und mit Zeit am Gast, wie wir immer sagen. Ja? Und dann haben wir gemerkt, okay, es hilft der Brand. Es ist ein geiler Vertriebskanal, weil du verkaufst sehr, sehr viel Bier über die eigenen Gastronomien. Und wenn du es richtig machst, und das ist in der Gastronomie nicht einfach, dann ist es auch ein profitables Business. Und so kamen wir auch dazu, dann zu sagen, hey, wir haben da Bock drauf und lass uns noch mehr Läden machen.
Seid ihr gelernte Gastronomen?
Nein.
Das finde ich ja so cool.
Also ich zumindest nicht. Ben, mein Co-Geschäftsführer ist gelernter Koch. Mit einem halben BWL-Studium und es hilft auch und hatte dann eigene Catering-Konzepte vorher, hat auch so ein bisschen Restaurant-Konzepte vorher gemacht. Also jein, das heißt, er kam auf jeden Fall aus der Gastronomie, aber ich war nicht gelernte Gastronomin, nein.
Kann ich eine Anschlussfrage direkt reinwerfen? Und zwar, euer Brauhaus ist ja fast schon eine Sehenswürdigkeit in Berlin. Ne? Also man kennt das wirklich. Für alle Leute, die in Berlin sind, die kennen's. Wer nicht in Berlin ist, kommt vorbei, guckt es euch an. Es lohnt sich wirklich. Und ich hatte das im Vorgespräch schon kurz erwähnt, dass wir gerade eine Kundin in Berlin hatten. Und die hat am Flughafen über ChatGPT ist auch ein Foodie halt geguckt, okay, was sind so die Top-Spots, wo ich in Berlin vorbeischauen muss. Und da wart ihr auf Platz 2 oder 3. was ich bemerkenswert finde. Und jetzt kommt die Masterfrage. Habt ihr das geplant? Ja, nein? Und kannst du dir das erklären?
Also ich freue mich total, dass das natürlich kam. Hier die ChatGPT-SEO-Optimierung
haben
wir ehrlich gesagt noch nicht angegangen. Also das heißt hoffentlich, dass es wirklich einfach organisch dann da auch drin gelandet ist, was natürlich sehr, sehr cool ist. Ich meine, wir haben dort am Standort pro Jahr 250.000 GästInnen.
Ja. Boah, das ist viel.
Ja, das ist viel.
Das ist richtig viel. Ja, krass.
Auch. Das heißt, es hat sich natürlich zum Glück auch rumgesprochen. Google Reviews sind ganz gut und viel, ne? Und sind da auch in einigen Guides und sowas gelistet. Aber es freut mich. Okay, ich werde das nochmal angehen und selbst testen.
Optimierung. Ja, mach das mal. Das ist ultra spannend. Das ist ja auch ein Riesenthema, was wir uns auch gerade für Marken anschauen. Wie schaffst du es bei den LLMs da reinzukommen? Ne? Und so immer so die großen Treiber sind. Ich glaube, diese organische Relevanz, die ihr hier habt, auch trotz kleines Marketingbudgets, ihr habt eine Relevanz in Berlin. Ihr seid sehr wahrscheinlich, gibt es positive Reviews auf Reddit über euch. Es ist der User-Generated Content, der ist da. YouTube ist ein großer Treiber. Wahrscheinlich sehr, sehr viele Blogs, die über euch schreiben, ne? Weil ihr in dieser Nische sehr dominierend seid. Und genau diese Faktoren führen dann dazu, dass halt eben eine KI sagt, okay, wow, das ist hat einen hohen Qualitätssiegel, das spielen wir jetzt den Leuten aus. Ja, das ist total schön.
Ich finde, ihr habt halt auch diesen Vibe. Also ich kann mir so richtig gut vorstellen, wie auch jemand aus einer anderen Stadt, also Berlin ist ja schon mal richtig cool für alle Leute, die nicht in Berlin wohnen, ja, dass jemand aus Meppen hierher kommt, ja, dann findet er das in irgendeinem Guide, dann geht er dann in euer Brauhaus und ist so, what the fuck, was ist denn dieses Pale Ale, ja, trinkt das, geht zurück und sagt, Leute, das ist der heißeste Scheiß. Ja, also weil Branding anders, ganze Markenwelt anders, ganzes Markenerlebnis auch anders. Also ich liebe ja, also ich komme aus Hamburg, ne? Ich liebe ja auch eine richtig geile Hafenkneipe, ne? Ja. Aber das hast du ja in Berlin, also hast du auch. Aber ich glaube, wenn du halt so ein bisschen gerade nicht aus Berlin kommst, ist das, was ihr da aufgebaut habt, halt, also Pionier zukunftsweisend. Also es gibt's ja einfach so gar nicht, glaube ich, in anderen Städten, in anderen Dörfern, sage ich jetzt.
Sehr lustig, dass du Meppen gesagt hast, weil wir nutzen auch mal Meppen so als Beispiel.
Ja, ja, ich sag Meppen.
Woher kommt das denn eigentlich? Was ist denn mit Meppen los? Vielleicht muss man da mal hinfahren.
Ja, ich komme noch nicht aus Meppen, sagt man doch, oder nicht? Sagt man
ist das
nicht?
Ja, ich sag mal, Bielefeld nimmt man auch immer gerne.
Also Meppen, ich kenne das von dir, Paulina. Ich weiß nicht, wo diese Stadt ist, ob es überhaupt
nutzt
gibt.
Du das öfter?
Immer.
Ja, okay, cool.
Immer.
Also, ja. An alle Leute, die aus Meppen zuhören, wir lieben euch trotzdem.
Ich glaube, es gibt so ein Meme. Emsland.
Grüße gehen raus.
Ich glaube, es gibt so ein Meme von so einem kleinen Jungen, der sagt, irgendwas mit Meppen. Ich glaube, daher habe ich das.
Okay. Na, guck mal, Meme-Culture wieder. Big.
Und nochmal eine Sache, nur als kurzer Braindump, als Gedanke. Ich finde das so spannend, weil ja gerade der Trend, und das wusstet ihr ja damals nicht, es war eher andersrum. Mhm. Also als ihr angefangen habt, wurde ja erst so richtig groß. Ne? Also dann kam erst TikTok dazu, wie du selber gerade gesagt hast, wir sind vom Social Graph, also wem folgst du, hin zu was für Inhalte interessieren dich, ne? Also zum Content Graph, Videos, also früher war, ne, wie du gesagt hast, alles nur Stills, jetzt auf einmal alles Bewegtbild. Und was wir jetzt aber sehen, ist wieder diese Wende in Richtung, okay, ich will Dinge wieder in real life erleben, ne? Also zurück in diese in real life Connections auch, Menschen wieder sehen, raus aus der digitalen Welt. Und jetzt seid ihr da schon wieder Pioniere und habt schon vier Locations. Ja, aber total spannend, total geil. Aber ich glaube, das ist gerade für so eine Getränkemarke halt aktuell so ein Asset, was ihr da habt, ne? Dass ihr wirklich da diese Läden einfach vor Ort.
Das stimmt. Gleichzeitig musst du natürlich auch gucken, wie bleibst du current und relevant, ne? Weil gerade in Berlin kommt immer der nächste Trend und der nächste Laden und dann rennen da wieder alle hin. Und also das ist schon auch echt Arbeit, irgendwie immer wieder im Gespräch zu bleiben und zu hinterfragen, ist das noch gut, was wir da gerade machen? Müssen wir da irgendwie mal Richtung wechseln? Aber klar, also das ist ein Asset, dass wir wirklich diese Connection und Bier ist ja auch ein wahnsinnig emotional soziales Thema auch, ne? Und das muss nicht immer mit Alkohol sein, sondern es geht auch ohne Alkohol. Aber das verbindet Menschen und wie du sagst, ne, diese Verbindung wird, glaube ich, in so einer unsicheren Welt, wo sich eine Zeit lang alle eher so ein bisschen eingeigelt haben und irgendwie an Longevity und was weiß ich und wie komme ich wieder zu mir und bin bewusster, hoffe ich sehr, dass es wieder so ein bisschen rausgeht, in real life und Menschen in Verbindung bringen.
Ja, cool. Ich habe noch eine Frage.
Ja, ich wollte nur sagen, ich habe auch, ich meine das jetzt so aus Markenperspektive, ich habe den allergrößten Respekt für Gastronomen. Also das Ding profitabel zu machen, gerade in Städten wie Berlin, wo die Konzepte wie Pilze aus dem Boden sprießen, größter Respekt. Also Wahnsinn.
Ja, du merkst ja auch, es gibt ja auch einen wahnsinnigen Wechsel, ne? Also ganz viele Konzepte, die dann irgendwie wieder verschwinden oder irgendwann zumachen. Das ist halt oftmals nicht so. Und dann gleichzeitig gibt es größere, wenn du sagst, du gehst in eine Systemgastronomie rein, ist auch die Frage, wie machst du das über 10, 20 Jahre? Hältst du das relevant und frisch, ne? Und das ist eine große Frage, die ich, also habe ich auch noch nicht die Lösung zu. Wir werden es, wir gucken mal, wir versuchen es.
Ja, safe. Kennst du Barbasta und Arash zufällig?
Ich war noch nie da.
Ich muss euch mal connecten. Der war auch schon hier.
Genau.
Ja?
Ja, cool. Nämlich auch hier, nämlich auch, ich glaube, das war der erste Gastronom, ne, den wir hatten am Podcast. Es war ganz interessant, weil wir waren auch so, wow, okay, alle reden über Barbasta, wie kriegst du das, hast du es hinbekommen? Und er kam halt sehr aus diesen Erlebnissen schaffen. Ne? Es kam ja ein Pop-up bei ihm zu Hause, das ist bei mir so hängen geblieben. Er hat dann beispielsweise gesagt, irgendwie, er hat bewusst Austern auf Eiern, Schnee irgendwie als ein Gericht konzipiert, cool, weil er wusste, okay, da reden die Leute drüber, es wird danach geteilt, hat die richtigen Creator, Creatorin, Influencerin an den Tisch gebracht und bei ihm lebt sehr viel über diese physische Interaktion. Er sagt, er kommt in den Laden rein und er will, dass der dieser Vibe ist, er connectet mit den Leuten, er trägt mit allen Shots und das steht und fällt halt mit diesem physischen Vibe und das brauchen die Leute, glaube ich, wieder, weil alles wird digital, alles wird KI, alles wird Slop und diese, ne, dieses, was Mensch sein macht, das darauf Double Down zu gehen, ist ein guter Weg gerade.
Ja, es hat mich auch sehr an dein Zitat eben erinnert, was ich sehr schön fand, Zeit am Gast.
Ja, genau. Ja. Also eine Frage, die ich noch habe. Jetzt habt ihr eine starke Verbindung mit Berlin. Funktioniert das Konzept auch über Berlin hinaus?
Es kommt drauf an, wo. Das ist immer ganz spannend. Also wenn du jetzt in Hamburg total auf die Berlin-Keule haust, dann sagt die Hamburgerin, unsere Stadt ist das die beste, oder?
Das ist korrekt, danke, unterschreibe ich.
Also es ist tatsächlich so, dass ich, also es ist total lustig, weil in Berlin kannst du natürlich auch, in Berlin muss ja eher cool über Berlin kommunizieren, da kannst du jetzt auch nicht so auf die Klischee.
Da kannst du auch nicht auf
hauen.
Die, nee,
genau.
Stimmt.
Dann guckst du so in den Hamburg, München, so Großstädten, da musst du es, glaube ich, ein bisschen runterfahren, dann bist du aber, wenn wir, also wir exportieren ja auch ein bisschen, ja, so, dann merkst du aber, dass es so London, Paris, also da ist Berlin überall Hot Shit natürlich, ja, das heißt so, wenn du überregional gehst, dann kannst du wieder mehr auf Berlin draufhauen, und dann, wenn du aber, also USA ist zum Beispiel unser größter Exportmarkt.
Echt?
Ja,
krass.
Ja.
Also, ja, German Beer.
German Beer, ja, genau. Da ist natürlich wieder Germany.
Ja,
ja? Also da machen wir, da spielen wir zwar auch dieses German Beer Berlin Attitude, aber da findest du dann doch wieder so in auch so deutschen Gasthäusern so.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Unser Bier ausgeschenkt. Also das heißt, man muss so ein bisschen abstufen. Wo machst du wie viel Berlin rein?
Cool, okay. Nice.
Wir haben noch drei Abschlussfragen. Ich fange mit der ersten an. Wie, das ist jetzt ganz spannend, weil wir meistens irgendwie Leute aus der Marketing-Bubble hier haben, die meiste Zeit vorm Computer sitzen und du hast Brauhäuser und machst Bier. Das ist so geil. Deswegen die Frage, wie nutzt du in deinem Alltag aktuell KI?
Also ich sitze natürlich auch sehr viel vor dem Computer.
Vom Bier.
Vom Bier, genau.
Vom Bier sitzt du noch. Nein, Spaß.
Ich nutze es auch jeden Tag, versuche mich dann natürlich, finde es hochspannend, auch hinsichtlich, wie kann man, weil jedes Unternehmen wird von KI einfach beeinflusst werden. Und wir gucken natürlich auch, wie können wir unsere Prozesse effizienter gestalten. Also ich nutze es viel auch als Sparring-Partner natürlich und arbeiten aber gerade auch mit jemandem, um zu schauen, hey, wie können wir einfach ganz viele Dinge bei uns vereinfachen? Wie können wir analytischer rangehen? Ich glaube, gerade im Bereich Gastronomie ist dann wahnsinnig viel Potenzial. Wirklich analytischer rangehen und das Angebot daraufhin verändern, Staffing basierend auf
Stimmt,
Wetter
ja.
und Co. Aber da sind wir noch am Anfang. Die Rezepte, Bierrezepte lassen wir noch nicht mit der KI schreiben. Das heißt, bei uns muss natürlich auch noch viel physisch passieren, aber ich beschäftige mich schon viel damit, wie können wir einfach im Team auch den Arbeitsalltag damit besser und effizienter gestalten.
Ja, also vielleicht kurz eine, ich weiß, ne, die Frage war für dich, aber ich möchte trotzdem kurz meinen Beitrag hier loswerden. Weil ich hatte ganz gestern, das ist super frisch, nämlich noch mit jemand anderem über Controlling und Buchhaltung gesprochen und die haben mir das Setup gezeigt und die haben das komplett über KI laufen lassen. Also wirklich, von die Rechnung wird geschrieben, bis der Monatsabschluss wird da reingeladen, die Finanzplanung läuft, die haben dann das Interface, der Entry Point ist halt bei den Claude Cowork, da schreiben die rein, sagen, ah, okay, was wäre, wenn wir jetzt noch ein FTE Non-Billable Marketing einstellen? Wie würde sich das auswirken? Bam, Dashboard visualisiert mit allen Graphen. Wahnsinn. Ja. Deswegen, ich glaube, da rein zu investieren, weil das im Endeffekt ist eine Wertschöpfung, die macht total viel Sinn, das manuell das zu automatisieren und dann reinzugehen, wie könnt ihr das bessere Bier, was ist das nächste Bier, wie entwickelt ihr die Marke weiter? Ich glaube, das sind genau die richtigen Stellschrauben.
Ja, absolut.
Was ist denn das Coolste, was du in letzter Zeit auf Social gesehen hast? Kann eine Kampagne sein, kann ein Profil sein, kann ein Creator sein, kann eine Marke sein?
Also ich kann vielleicht sagen, worüber ich am meisten gelacht habe, war diese Brooklyn Victoria Beckham Geschichte.
Oh my goodness, you were in the gossip. Weißt du, worüber
sie
redet?
Mit Victoria, ja, wie sie auf der Hochzeit angeblich getanzt hat. Die
es
Memes
war
waren
so
großartig, oder?
Also
iconic, ich hatte mich so weggelacht.
Falls das jemand nicht mitbekommen haben sollte, könntet ihr unseren lieben Zuhörenden vielleicht erklären, worum es geht?
Du hast gar keine Ahnung, ne?
Ich habe keine Ahnung.
Wirklich?
Ich habe keine Ahnung.
Pascal hat keine Ahnung von nichts.
Keine
immer.
Ahnung.
Brooklyn hat ja geheiratet.
Ja.
Und Victoria, das ist seine Mutter, ja. Das ist der Sohn von Victoria und David Beckham, mag seine Frau nicht, Nicola. So. Und Brooklyn hat sich dann quasi offiziell von der Familie distanziert und hat in einer Instagram-Story halt geschrieben, dass sie ihn unterdrücken und dass sie seine Frau mobben und dass beim First Dance, bei der Hochzeit, Victoria auf einmal kam und stattdessen da stand und mit ihm getanzt hat.
Inappropriately.
Statt halt Nicola. Und dass er sich quasi das Spotlight von Nicola geklaut hat. So, und daraufhin dann natürlich hat das ganze Internet did Internet-Shit und hat halt so Memes erstellt, so how Victoria danced inappropriately with Brooklyn. Und es war halt so iconic. So auch voll viel KI natürlich und dann halt so mit Victorias Kopf und sie so am Twerken, am Breakdance.
Okay, geil.
Das war sehr witzig.
Und das haben auch viele Brands natürlich ja. wieder aufgegriffen als Memes, da muss ich sehr drüber lachen.
Ah, das habe ich schon wieder vergessen, danke. Das war
aber
gut.
Ist noch nicht so lange her.
Das ist noch nicht so lange her, aber das hat noch keiner gesagt hier. Und da erinnere ich mich gerne dran zurück, weil da habe ich auch viel gelacht. Viel, ja. Geil, okay, das habe ich mal meinen Faden verloren, schön. Letzte Frage, wer soll nach dir auf diesem Berliner grauen Stuhl sitzen?
Also, ich glaube, was sehr, sehr spannend wäre, ich habe ja schon erwähnt, wir sind mit Berlo Sponsor vom FC Victoria. Ich bin da aber auch Mitgründerin und ich glaube, meine Co-Gründerin Felicia Mutterer, die sich sehr bei uns auch so um das Thema Brand, wie baue ich auch eine Community darüber hinaus, online und offline, wie kriege ich Leute ins Stadion, wie bringe ich Leute zum Thema Frauensport und Frauenfußball. Ich glaube, die wäre spannend.
Cool.
Die war schon da. Ich habe es richtig abgefeiert und das fände ich ultra gut.
Die war noch nicht da.
Nein, wir waren schon da.
Wir waren schon da und dann waren wir nochmal da. Ja, und dann ist uns was passiert. Weißt du noch, als wir das zweite Mal hin wollten?
Nee, ich habe Alzheimer. Ich hab wirklich
also, ich und Pascal, als kleine Anekdote jetzt. Ich und Pascal waren beim FC Victoria Spiel. Wir haben es richtig gefeiert. Ich hatte die beste Zeit meines Lebens. Ja, ich war so, oh mein Gott, das ist so cool hier. Wir müssen nochmal hin. Pascal auch richtig gute Zeit. Ja, wir so, yay. Haben sogar auch ein Berlo getrunken. So, wir gehen, kaufen uns neue Karten und denken schon, komisch, letztes Mal war irgendwie viel mehr los.
In dem falschen Stadion.
Hier, nee, hier sind irgendwie gar nicht so viele Leute und der Vibe ist auch ganz komisch. Ja, da kamen die Spieler raus, waren die Männer. Dann hatten wir einfach die Karten für die Männer gekauft und sind wieder gegangen.
Ich habe sie nicht angeguckt.
Nee, das war ultra langweilig.
Es war so langweilig. Wir waren die ersten 20 Minuten da. Ich war irgendwann so, ey, der Vibe ist derbe off. Es ist irgendwie hier nur irgendwelche Besoffskis.
Das ist krass der Unterschied, ne? Zwischen
es ist,
Männer und
ja.
Frauen.
Es war ultra boring, echt, ja.
Spannend.
Ja, also ich will jetzt nicht hier die Männermannschaft bashen, weil ich gerade gesagt habe, es waren nur irgendwelche Besoffskis, aber es war halt irgendwie gar keine Stimmung da. Es war halt irgendwie so ein, ja, war auch kein wichtiges Spiel oder so und dann sind wir halt gegangen. Ja. Aber wir kommen nochmal.
Wir machen das nochmal.
Ja.
Cool.
Okay. Das war's. Danke, dass du da warst. Hat Spaß gemacht.
Cool, danke, Katharina. Ciao, ciao.
Heute stelle ich euch Merle in der Werbepause vor. Sie ist leider der ängstlichste Hund im ganzen Berliner Tierheim. Und genau deswegen braucht sie auf jeden Fall einen mutigen Ersthund an ihrer Seite, einen souveränen Ersthund und gerne auch ein Haus mit Garten, weil sie sich im Freien natürlich ein bisschen besser entfalten kann. Es ist wirklich eine ganz kleine süße Maus, die hat ein ganz süßes Gesicht. Ich kann die gar nicht beschreiben. Es ist einfach ein kleiner, wahrscheinlich Mischling bis unter das Knie, einen ganz knuffigen Blick. Und ich hoffe, dass sie vielleicht hier über den Weg ein neues Zuhause findet. Ihr findet sie wie immer auf der Seite vom Berliner Tierheim.
Danke fürs Zuhören. Hat uns wieder sehr gefreut, dass ihr am Start wart. Wie immer gilt die Bitte, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann teilt das doch mit euren Kollegen und euren Kolleginnen. Dann kriegen wir noch mehr spannende Gäste, noch mehr Reichweite, noch mehr Insights hier in dem Podcast. Und das hilft uns doch allen. Liebe Grüße, vielen Dank aus Berlin. Ciao.
Social Vita, hey, hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh, so schnell. Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei. Der, die, das, oh, so schnell. Social Vita immer aktuell.